Vom Heft Jünger ausbilden wie Jesus, heute die Schulung, das Thema Nummer 10, wie geschieht Jüngerschaft in der Praxis? Lass uns diesen Vers lesen. Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, erkläre uns das Gleichnis von Unkraut auf dem Acker. Matthäus 13, 36. Gut, was hat diesen Vers mit der Frage, wie geschieht Jüngerschaft in der Praxis, werden wir gleich sehen. Die erste Überschrift heißt, den Jünger einschätzen. Wenn ich euch so fragen würde, wie geschieht Jüngerschaft in der Praxis, okay, viele würden antworten, ja, Jesus gehorchen oder die Bibel lesen jeden Tag, beten jeden Tag, und meine Jünger würden dann sagen, ja, diese 12 Hefte studieren, alles sind ja ganz wichtige Teile von der Jüngerschaft in der Praxis, aber jetzt gebe ich noch ein paar andere, ja, wie sagen wir so, Tipps wie das hier, den Jünger einschätzen. Zu den Aufgaben eines Jüngerausbilders gehört auch, den Jünger einzuschätzen, seinen Stand, seine Ziele, seine Liebe zum Herrn, um ihm besser helfen zu können. Weil es gibt ja Leute, ja, oder jeder Christ ist in einer verschiedenen, in einer anderen Stufe der geistlichen Entwicklung. Und deswegen sollen wir lernen, im Laufe der Zeit so das rauszufinden, ob der Mensch, der vor mir steht, sehr reif ist im Glauben oder noch sehr wenig reif, damit mir eine Idee ausmalen kann, wie kann ich ihm am besten helfen. Logisch, das heißt, wenn jemand schon 30 Jahre mit dem Herrn geht, dann werde ich ihm nicht sagen, hier, ich erzähle dir mal, wer Gott ist oder so. Ja, zum Beispiel. Aber im Grunde geht es ja die ganze Zeit darum, dass wir versuchen, die Menschen abzuholen, wo sie sind. Da geht es ja um alles, was wir machen, alles, was wir in der Gemeinde machen und sowieso. Ja, aber in der Gemeinde ist es ja noch wichtiger. Wenn wir wissen, dass ja jemand die Bibel sehr wenig kennt, dann werden wir ihn ja nicht hier eine Schulung machen über die Endzeit oder so. Versteht ihr? Die unsere Jünger einschätzen und uns fragen, auf welchem Niveau er sich befindet, damit wir ihm besser helfen können. Und so auch mit der Jüngerschaft. Okay, ich will, dass ja alle meine Jünger diese Hefte durchmachen, auch die schon fortgeschrittener sind, weil da viele wichtige Inhalte sind. Aber in der Jüngerschaft geht es ja nicht nur um diese Schulungen, sondern auch um zu gucken, ob mein Jünger die Beziehung mit dem Herrn hat, ob er Schwierigkeiten hat, ob er gut umgeht mit Prüfungen, ob er gut umgeht mit die verschiedenen Probleme, ob er tatsächlich die Bibel liest und so weiter. Und alles ist ja verbunden mit dieses Einschätzen. Da müssen wir ja viel beten. Es geht ja nicht darum, dass wir unsere Jünger richten, damit wir sagen, du hast das und das falsch gemacht oder so. Nicht in diesem Sinne, sondern im guten Sinne, dass wir denken, wie kann ich ihnen am besten helfen? Bestimmte Eigenschaften offenbaren uns, dass ein Mensch dafür nicht geeignet ist, ein Jünger zu sein. Lass mal sehen. Ich hatte hier diesen Vers übersprungen. Betty, würdest du bitte hier diese zwei Verse lesen?
Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und meinetwillen, der wird es retten. Lukas 9, Vers 23, 24.
Dieses Einschätzen geht auch um die Kandidaten für die Jüngerschaft. Weil von mir aus würde ich ja jeden einladen, den ich treffe auf der Straße, kommen und machen Jüngerschaft. okay, jetzt habe ich es übertrieben, jetzt habe ich zugespitzt. Aber manchmal ist es so. Man ist begeistert von der Idee, Jüngerschaft zu machen und man möchte die Leute einladen. Und Jesus sagt, nicht jeder ist geeignet, um Jesus nachzufolgen. Jetzt redet hier Jesus über das hier, über sein Kreuz zu tragen. Wer ist bereit, sein Kreuz zu tragen? Wer ist bereit, wirklich ein Christ zu sein? Wer ist wirklich ein Christ? Das heißt, wer ist wirklich von Neuem geboren? Wer ist wirklich erfüllt mit dem Heiligen Geist? Wer hat das geistliche Leben in sich? Das sind so alles Wörter, die das Gleiche beschreiben. Wer ist wirklich bekehrt? Wer geht wirklich mit Jesus? Und nur diese Menschen sollen Jüngerschaft machen. Wenn wir jetzt Menschen einladen, die noch nicht richtig bekehrt sind, dann ist es ja gefährlich. Gefährlich, warum? Weil es gibt ja Menschen, die vielleicht denken, wenn wir sie einladen, komm und mache eine Jüngerschaftsschulung. Und wenn sie nicht richtig bekehrt sind, dann denken sie, wow, toll, eine Schulung über Theologie. Jetzt werde ich mehr über Theologie wissen. Dann werde ich lernen ganz viele interessante Sachen über die Theologie. Jetzt bin ich ja einen Schritt näher, ein Theologe zu sein. Ne? Oder anderen würden sagen, toll, ein Bibelkurs. Dann werde ich ja die Bibel ganz viel über die Bibel wissen, hier in meinem Kopf. Ne? Und dann würden wir quasi diese Menschen zu religiöse Menschen, ihre Religiosität noch fördern, ne? Ihre Religiosität, was ja was Schlechtes ist, diese Religiosität, was wir, ne? Wer nicht weiß, was die Religiosität ist, dann besprechen wir nach der Schulung. Religiosität ist etwas ganz Schlimmes. Wenn Menschen ja nicht den Heiligen Geist haben, dann denken sie ja, dass es ja darum geht, ja Theologie zu wissen, vieles über die Bibel zu wissen, hier im Kopf und so, ne? Und die Zeremonien und die Rituale der Kirche zu machen und solche Sachen, ne? Das ist der religiöse Mensch. Und wenn Menschen, die nicht wirklich bekehrt sind, zur Jüngerschaft kommen und anfangen von der Bibel zu lernen und so, dann fördern wir diese Religiosität oder die Gesetzlichkeit und nicht den wahren Glauben. Ne? Das ist ja gefährlich. Es könnte sein, dass jemand sich durch die Jüngerschaft bekehrt. Könnte auch sein. Aber wir sollen wirklich gucken, den Jünger einschätzen. Wirklich gucken, hat er wirklich einen lebendigen Glauben? Hat er sich wirklich bekehrt? Ist er von Neuem geboren? Das war der erste Punkt, den Jünger einschätzen. Ja, wenn ich Menschen treffe in der Gemeinde oder Menschen, die von sich behaupten, sie sind Christen, dann versuche ich so ein bisschen rauszufinden, welche Art von Christ ist dieser Mensch? Und wie findet man das raus? Ja, aus, sagen wir so, Signale, die wir empfangen. Die Art, wie der Mensch redet, die Art, wie er die Bibel handhabt und ob er bereit ist zu beten. Das heißt, es gibt ja ganz, ganz viele so kleine Signale, die man ja empfängt, wo man merken kann, oh, der ist wirklich von Neuem geboren oder der ist ja mehr, hat noch nicht verstanden, hat noch nicht wirklich die neue Geburt erfahren und so. Da kann man die Leute so einschätzen, damit wir die besser helfen. Darum geht es. Ich selber habe ja so quasi so ein Radar sozusagen für sowas. Ne? Und ich denke, das hat mir sehr geholfen. Punkt Nummer 2, die nächste Überschrift, den Jünger auf die Jüngerschaft einstellen. Ja, ich habe dann auch schon erlebt, dass einige Jünger abgesprungen sind von der Jüngerschaft oder während der Jüngerschaft entmutigt geworden sind oder, wie kann man sagen, am Anfang sehr begeistert waren und diese Begeisterung ist schnell abgeflacht, weil wir ja schon 26 Jahre mit Jüngerschaft arbeiten, deswegen haben wir schon ganz, ganz vieles erlebt und auch sowas. Man sagt, möchtest du nicht Jüngerschaft machen? Guck mal, ja, Jesus hatte seine Jünger, möchtest du nicht auch ein Jünger sein? Dann sagen alle, ja, ich möchte und so. Und dann kommen sie und nach ein paar Wochen merken sie, dass es ja eine schwere Arbeit ist, dass es anstrengend ist, dass man sich Mühe geben muss. Und dann denken sie, Ah, ich habe gedacht, das wäre ja quasi eine Party, sowas, ne? Hier nur Gemeinschaft und immer zusammen hier essen und sich unterhalten und so weiter, ne? Ich habe noch nicht, hab doch nicht gedacht, dass man sich da, ne, konzentrieren muss, dass man da lernen muss, dass man da studieren muss, dass man da die Bibel aufschlagen muss in vielen Passagen und dass man sich Gedanken machen muss. Nee, das heißt, ne, das heißt, die Leute sagen das ja logischerweise nicht so in diesen Wörtern, wie ich sage. Aber warum flacht dann diese, ne, diese Begeisterung ab? Und deswegen mache ich das mittlerweile so, dass ich immer am Anfang der Jüngerschaft, ich nehme hier zwei oder manchmal sogar drei Schulungen, nur über die Jüngerschaft zu reden. Was ist Jüngerschaft? Was machen wir in der Jüngerschaft? Mit dem Ziel, mein Jünger ist also richtig einzustellen, dass diese Begeisterung nicht abflacht, wenn er versteht, worum es geht, warum ist es so wichtig. Wir reden über eine Zeitspanne von 3 Jahren. Warum diese 3 Jahre wichtig sind? Könnte es nicht ein Monat sein oder so? Ne? Einstellen und erklären, warum brauchst du so lange? Welche Ziele wollen wir erreichen mit dieser Jüngerschaft? Und wie sieht diese Jüngerschaft aus? Du musst dich konzentrieren. Du musst verstehen, dass es ja, ne, auch wichtig ist, dieser Aspekt der Schulungen. Aber es geht ja auch um den Alltag, um Beten und die Bibel lesen und alles Mögliche. Aber den Jünger so einstellen, denen das alles so erklären, dass er weiß, okay, ich habe mich jetzt entschieden, diese 3 Jahre hier mitzumachen. Weil ich verstanden habe, dass es wirklich wichtig ist. Und dann, ne, hat er das so sich programmiert in seinem Kopf, ich werde das hier durchmachen. Wenn er von Anfang an das weiß. Weil wenn wir sagen, komm, mach Jüngerschaft und so, das ist toll und das ist super und da werden wir zusammen essen, dann werden wir viele Lieder singen und so, dann werden alle sagen, ja, super, aber wenn sie kommen und sehen, ne, dass wir hier arbeiten müssen, ne, dann hat man sie dann auch betrogen, versteht ihr? Das heißt, ich will ja meine Jünger nicht betrügen, nicht sagen, komm, das wird ja nur eine Party sein oder so und am Ende ist das ja nur sich abrackern. Nein, ich erkläre denen am Anfang, worum es geht. Damit sie dann, ne, das durchhalten. Das möchte ich, dass die Jünger dann zu Ende der Jüngerschaft kommen. Jeder, ne, wir wollen, dass jeder Jünger zu diesem Punkt kommt, was wir letzte Woche studiert haben. Diese 3 Punkte. Ne? Und der letzte Punkt war ja, anfangen, sich engagieren im Reich Gottes. Wir wollen, dass der Jünger nach den 3 Jahren oder am Ende der 3 Jahre zu diesem Punkt kommt. Und da haben wir einige Beispiele, die wir benutzen können. Zum Beispiel, hier, wir können reden über Reife. Reife. Wir wollen reife Christen werden. Und eine Frucht, die reift ja nicht von einem Tag auf den anderen. Ein Baum fängt nicht an, Früchte zu tragen in 1-2 Monate, nachdem er es ihn gepflanzt hat. Und ein anderes Beispiel, was ich dann auch oft benutze, ein Gebäude, was man, ne, ein Hochhaus, was man ja bauen will mit, ich weiß nicht wie viele Etagen, man muss sich da am Anfang fragen, wie hoch soll das Haus werden, damit man ja das Fundament entsprechend liegt. Und ich möchte, ich sage so, mein geistliches Haus ganz groß haben, versteht ihr? Ich, Rolf Joachim Dietz, möchte, dass mein geistliches Haus sehr groß und stabil sei. Jeder muss für sich selbst entscheiden, was er möchte. Ich möchte das für mich. Und deswegen rede ich sehr viel über dieses Fundament. Das Fundament ist, was man ja nicht sieht, aber was da drunten liegen muss, damit das Gebäude stabil bleibt. Das ist so ein Beispiel, was ich mit meinen Jüngern sage. Willst du ja ein stabiles christliches Leben haben oder willst du ja nur ein Kirchenbankerwärmer sein? Du kannst das entscheiden. Du musst das entscheiden. Wenn du ja wirklich in Tiefe gehen willst, wirklich ein Fundament legen willst, dann musst du was anderes machen. Dann musst du studieren. Auch studieren und praktizieren. Das sind Beispiele, die ich benutze mit meinen Jüngern, damit sie verstehen, das mit den 3 Jahren. Ein anderes Beispiel, was ich benutze, die Jüngerschaft Jesu. Jesus war doch ein bisschen mehr als 3 Jahre, 3,5 Jahre mit seinen Jüngern zusammen. Die Zeit, wo die seine Jüngerschaft gemacht haben. Deswegen ist es ja für uns, ne, ein etwas, woran man sich anlehnen kann, wo man sagen kann, Jesus hat mit seinen Jüngern ein bisschen mehr als 3,5 Jahre Jüngerschaft gemacht. Warum könnten wir denken, dass eine Jüngerschaft in einem Jahr schon fertig ist? Wenn Jesus das so gemacht hat, dann ist es ja auch eine gute Idee. Wir müssen ja nicht alles ganz genau gleich machen, wie Jesus gemacht hat. Aber ich denke, die Idee dahinter, er hat das ja nicht umsonst so gemacht. Deswegen wieder so ein Argument für diese 3,5 Jahre, wie jetzt ein Baum, wie jetzt eine Weinrebe, die braucht auch ein bisschen mehr als 3 Jahre, 3 oder 4 Jahre. Oder ein Apfelbaum braucht auch, weiß nicht, 3, 4, 5 Jahre, bis es anfängt, Früchte zu tragen. Und so deswegen das mit der Jüngerschaft, mit den 3 Jahren. Interessant hier der Text Lukas 13,7, wo ich geschrieben habe, Gott erwartet Frucht nach 3 Jahren. Ja, weil Jesus erzählt das Gleichnis von Inhaber eines Bauernhofes, der gekommen ist und gefragt hat, warum ja gibt dieser Baum hier keine Frucht. Dann hat der Angestellte gesagt, der Inhaber hat gesagt, ich bin ja schon 3 Jahre gekommen und noch keine Frucht gesehen an diesem Baum. Dann hat der Angestellte gesagt, okay, lass mich ihn noch einmal düngen und wenn er dann nächstes Jahr keine Frucht trägt, dann hauen wir ihn ab. Und wenn ich denke, was bedeutet ja dieses Gleichnis, ne, dann sehe ich ja dieser Inhaber dieses Bauernhofes, ja, ist Gott gemeint. Damit ist ja Gott gemeint. Jesus meint mit ihm Gott. Gott kommt und fragt nach 3 Jahren, warum gibt dieser Baum keine Frucht? Und dann sagt der Angestellte, ne, könnte mir so vorstellen, dass dieser Angestellte im übertragenen Sinn der Heilige Geist ist, der sagt, okay, lass uns mal hier ein bisschen düngen, ein bisschen mehr hier salben, dieser Mensch, ein bisschen mehr berühren, dass er merkt, dass er Frucht tragen muss. Ne? Aber wenn das nicht passiert, dann lass uns ihn abhauen. Dann würde einige sagen, oh was, ne? Gott oder der Heilige Geist haut Menschen ab, ne? Die Bäume sind, die keine Früchte tragen. Ja, Jesus hat das gesagt in Johannes Kapitel 15. Jede Rebe in mir, die keine Frucht trägt, wird abgeschnitten. Ja? Und das ist ja wieder verbunden mit dieser Idee der 3 Jahre, versteht ihr? Das heißt, Gott kommt nicht zu jemand, der sich heute bekehrt hat oder gestern bekehrt hat und sagt, hier, du musst jetzt heute Frucht tragen, ansonsten haue ich heute ab. Nein, Gott lässt Zeit, Gott lässt diese 3 Jahre. Aber irgendwann kommt er und fragt er, warum trägst du keine Frucht? Deswegen immer diese Idee der 3 Jahre. Ne? Wir, nächstes Beispiel, die 3 Jahre, die Wüstenzeit für Paulus, was wir quasi sagen könnte, seine Jüngerschaft. Paulus war auch 3 Jahre in der Wüste von Arabien oder so. Weiß ich ja nicht ganz genau. Das steht in Galater 1, 11 bis 21. So wie ich das weiß, er hat sich bekehrt und dann ist er 3 Jahre irgendwo in der Wüste und gebetet. So stelle ich mir das vor. Und hat ja quasi Offenbarungen von Gott bekommen, wie er das Alte Testament jetzt auf Jesus umstellen sollte. Ich sage das aus eigener Erfahrung, weil wie ihr wisst, dass ich ja Pfarrer der Landeskirche war und nachdem wir ausgetreten sind, dann brauchte ich auch so eine Zeit, wo ich dann mich, ich sag mal so, wieder auf der Bibel einstellen musste. Das heißt, wo ich dann mit, ich sag mal so, viele Halbwahrheiten sozusagen da reinigen in meinen Kopf. Das heißt, diese Phase, wo man sich dann richtig einstellt, so wie Paulus diese 3 Jahre, wo er in der Wüste geblieben ist und dann zurückgekommen ist mit ganzer Kraft und gesagt, so, jetzt verstehe ich, so, jetzt hatte ich, kann ich das euch erklären, was man ja so quasi wie eine Jüngerschaft nennen könnte von Paulus im übertragenen Sinn. Nächstes Beispiel. Paulus lehrte 3 Jahre in Ephesus, bis er Mitarbeiter ausgebildet hatte. Apostelgeschichte 20,31. Er hat da 3 Jahre gearbeitet, bis da die ersten Ältesten und Diakone da schussbereit waren. Das heißt, zu Anfang. Wieder diese Sache mit den 3 Jahren. Deswegen, das mit den 3 Jahren kommt oft in der Bibel vor. Okay, die Bibel sagt nicht so direkt, Jüngerschaft muss 3 Jahre sein, Aber das sind so Ideen, so wo man merken, das mit den 3 Jahren ist ja eine gute Idee, ist ja diese Reifung wie ein Baum und so, wo wir denken können, wir haben ein Ziel. Okay, wir könnten dieses Ziel setzen, 4 Jahre oder 5 Jahre oder 6 Jahre. Okay, wir können andere Ziele setzen. Aber das Problem ist, wenn jemand anfängt und sagt, nein, Rolf, weißt du, die Bibel sagt nicht, dass man Jüngerschaft 3 Jahre machen muss. Ne? Meistens wollen solche Menschen sagen, es gibt hier keinen Zeitraum. Jüngerschaft ist für immer. Und das ist falsch. Das ist ganz falsch, wenn die Leute sagen, Jüngerschaft ist für immer. Weil damit meinen sie, ja, man macht so ein bisschen hier, ein bisschen da. Ne? Man holt sich ein bisschen Kenntnis hier, man holt sich ein Gebet da und man geht weiter. Und nie kommt man zu einer nächsten Phase. Das ist das Gift dieser Idee. Das Gift dieser Idee. Man kommt nie zu einer nächsten Phase. Und mit der Jüngerschaft, mit den 3 Jahren, ne, und ihr am Ende dieser 3 Jahren, in den letzten 2 Hefte, da sage ich das öfter, gleich wirst du kein Jünger mehr sein. Irgendwann im Heft Nummer 11 sage ich, nur noch ein Heft und dann wirst du kein Jünger mehr sein. Und im Heft Nummer 12, dann sage ich, so, jetzt bist du kein Jünger mehr. Und viele schrecken sich, oh, wie kann das sein, ich bin ja kein Jünger mehr, wieso und so weiter, das ist ja auch nicht biblisch, ne? Dann sage ich, guck mal in Apostelgeschichte, die Jünger Jesu, in den Evangelien wurden sie immer Jünger genannt, aber in der Apostelgeschichte werden die Jünger Jesu, die 12, nicht mehr Jünger genannt. Die waren keine Jünger mehr. Jünger sind Schüler, Auszubildende. Und nachdem Jesus zum Himmel gefahren ist, waren die 12 keine Schüler mehr, keine Auszubildende mehr, sondern die waren jetzt Arbeiter des Reich Gottes. Und so muss es auch geschehen in unserem Leben. Irgendwann, wie auch in der Schule, ne? Es gibt nicht Leute, die ja bis zum Lebensende hier in der Hauptschule bleiben oder in der Realschule oder im Gymnasium oder in der Hochschule. Irgendwann kommt immer ein Abschluss. Und so auch in der Jüngerschaft. Irgendwann kommt ein Punkt, wo man sagt, so jetzt bin ich ja kein Schüler mehr, jetzt bin ich ein Arbeiter des Reich Gottes. Welche diese Arbeit ist, das werden wir im Heft Nummer 12 studieren. Ne, das ist ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, unsere Talente und Gaben auszuüben etc., unsere Berufung, okay, das sind ja verschiedene Sachen. Aber die Tatsache ist, irgendwann müssen wir so weit sein, so weit vorbereitet, so viel studiert haben und so viel praktiziert haben, dass wir fertig sind anzufangen, wie ein, der eine Ausbildung macht. Irgendwann muss er fertig sein und sagt, so, jetzt kann ich das auch selber, wenn jetzt ein Kfz der Kfz-Ausbildung macht, irgendwann muss er selber das Öl wechseln können, alleine, ne, oder hier Reifen tauschen alleine und viele, viele Sachen alleine machen. Ne? Er kann nicht immer bis zum letzten Jahr der Ausbildung immer denken, oh, der Ausbilder muss hier gucken, ne, stehen neben mir und gucken. Ne? Und wenn er dann ausgebildet ist, und die Urkunde hat, wird er dann der Ausbilder dann immer noch da neben ihm stehen? Nein. Und so auch in der in der Jüngerschaft. Gegen Ende der Jüngerschaft, ne, müssen wir reifer werden, dass wir auch selber eine Ahnung haben, merken, oh, jetzt weiß ich schon vieles. Jetzt kann ich eine Stellung haben über viele Themen. Kann ich selber mitreden? Kann ich selber anfangen, hier kleine Andachten oder kleine Predigten zu machen, etc. als Beispiel? Und deswegen betone ich, die Jüngerschaft geht zu Ende. Irgendwann werdet euch in den Spiegel gucken und sagen, ich bin kein Jünger mehr. Ich werde das euch sagen, oft öfter. Und, ne, okay. Vielleicht braucht jemand ein bisschen mehr als 3 Jahre. Vielleicht braucht jemand 4 Jahre oder so, bis der Groschen fällt. Bis er wirklich in den Spiegel guckt und sagt, so, jetzt habe ich gemerkt, jetzt bin ich ja kein Jüngling, kein Auszubildender. So, jetzt bin ich schon Mitarbeiter des Reich Gottes. Ja? Dass man wirklich dieses Selbstbewusstsein bekommt. Das ist ganz wichtig. Interessant, ne, dass einige hier Anstoß nehmen würde, wenn ich sage, weißt du, das Ziel der Jüngerschaft ist, dass du ein Mitarbeiter des Reich Gottes wird in 3 Jahre. Einige würden sagen, wieso, ne? Ich habe gedacht, Jesus nachzufolgen ist ja jeden Sonntag zur Gemeinde gehen, sich da hinsetzen. Ne? Was hat Jesus gemacht? Lukas 6, Vers 13, da steht Folgendes. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Lukas 6, 13. Die Jünger Jesu, die wurden ja nur Apostel später. Aber er hat ihnen gesagt, ich habe euch zur Jüngerschaft gerufen, damit ihr später Apostel werdet. Er hat ihnen nichts verheimlicht. Er hat nicht gesagt, okay, lasst uns mal anfangen mit der Jüngerschaft und so. Und mitten auf dem Weg gesagt, ich habe eine Überraschung für euch. Eigentlich sollt ihr nicht nur meine Nachfolger sein, mir nachfolgen die ganze Zeit, sondern später sollt ihr mich vertreten. Ne? Überraschung, jetzt ist zu spät, jetzt könnt ihr euch nicht anders entscheiden. Ne? Nein, Jesus hat das nicht gemacht. Er hat schon vornherein gesagt, die Jüngerschaft heißt, du wirst dich vorbereiten, um später irgendwas für Gott zu machen, in sein Reich. Was es ist, steht noch offen. Deine Talente, deine Gaben einsetzen und so. Aber dass es so sein wird, das ist so, das steht fest, das ist dafür. Und das ist ja auch total erfüllend, wenn ich denke, ich mache, jeder von uns, wenn ein Christ denkt, das, was ich tue, jetzt meine Talente, meine Gaben einsetzen, meine Berufung entdecken und ausführen, das ist doch der Grund der Existenz, der Grund, warum es uns gibt, warum es mir gibt. Und das ist ja das Ziel jedes Menschen, den Grund seiner Existenz zu finden. Die meisten Menschen, die denken, ja, Grund der Existenz, sowas gibt es nicht. Aber die Bibel sagt uns, Epheser 2, 10, dass Gott uns geschaffen hat für die Werke, die er im Voraus für uns vorbereitet hat. Es gibt schon einen Sinn der Existenz, einen Grund, warum es uns gibt. Und wenn wir das rausfinden, das ist ja das Beste, was es gibt. Und deswegen, ich möchte euch helfen, auf diesen Weg rauszufinden, warum es euch gibt. Welche sind die Talente, die Gaben, die Berufungen, die Gott für euch hat? Und wenn ihr das entdeckt und auslebt, dann ist es ja das Beste, was es gibt, zu leben. Warum Gott mir vor Millionen Jahren geplant hat in seinem Kopf und vor 50 Jahren auf dieser Welt gestellt hat, dass ich das entdecke und mache. Das ist das Beste, was es gibt. Ein anderes Beispiel, was ich benutze, ist auch das Beispiel, was Jesus gesagt hat. Der breite und der schmale Weg, die breite und die schmale Tür. Jesus hat gesagt, die Tür ist schmal und der Weg ist schmal, die zum Himmel führen, Himmelreich führen. Und viele denken, was bedeutet es, ein Christ zu sein? Ja, sich bekehren. Ja, sich bekehren ist ja bildlich gesprochen, durch diese enge Tür zu gehen. Das ist die Bekehrung, durch die enge Tür zu gehen. Aber Jesus hat nicht gesagt, geht durch die enge Tür und alles ist gut, sondern er hat gesagt, geht durch die enge Tür und wandelt auf dem schmalen Weg. Das heißt, sich bekehren und dann kommt einen Weg. Und das ist die Jüngerschaft. Ein nächsten Beispiel, was Jesus benutzt hat, um das zu betonen, dass diese Jüngerschaft mit 3 Jahren wichtig ist. Matthäus 7, 24 und 25. Ich lese die. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf dem Felsen gegründet. Matthäus 7, 24 bis 25. Sein Haus auf dem Felsen baute. Was wollen wir? Wir wollen, dass unser geistliches Leben, unser geistliches Haus, stabil ist wie dieses Haus, was auf dem Felsen gebaut ist, oder schwach wie ein Haus, was ja auf dem Sand gebaut wurde. Ja, alle würden sagen, ja, sicher wie ein Haus, was auf dem Felsen gebaut wird. Ja, aber was ist dann dieses Felsen? Ja, das ist, dass wir ja eng verbunden sind mit Jesus, aber wie kommt denn diese Verbundenheit? Ja, dadurch, dass wir die Bibel studieren, dass wir gehorchen, aber wir können ja nur gehorchen, nachdem wir wissen, was wir tun sollen, und deswegen ist immer verbunden, die Theorie und die Praxis ist immer verbunden. Wir müssen wissen, damit wir das tun können und so, und das ist ja dieses dieses Felsen, damit wir verbunden sind in Jesus. Es reicht nicht nur immer nur ne, Halleluja sagen und schön singen und so weiter, aber wir müssen auch in die Tiefe gehen des geistlichen Lebens, dieses Fundament legen. Wieder so ein Argument, warum die Jüngerschaft. Das alles hier sind Argumente, die ihr benutzen könnt, ihr könnt ja auch andere finden, um eure Jünger zu überzeugen, dass diese 3 Jahre wichtig sind, dass man die braucht, wirklich das jetzt studieren, die 156 Lektionen studieren, um dieses feste Fundament zu haben, damit kein Sturm, ne, keine Prüfung, keine Versuchung, kein Problem, kein nix, was geschieht in unserem Leben, uns von Jesus abbringen kann. Ja, und ich hatte schon erwähnt, dass mit dem Fundament eines Gebäudes, ein Fundament eines Gebäudes muss ja gelegt werden, bevor man die Wände und den Dach baut. Am Anfang, bevor man fängt zu bauen. Und so das geistliche Leben, die Jüngerschaft ist diese Zeit, wo wir das Fundament legen und noch nicht die Wände und den Dach. Und deswegen ist wichtig, ein solides Fundament zu legen, heißt, ne, man muss ja viel investieren, viel Beton ne, da reingießen, ganz tief graben und ganz viel Beton da reingießen. Und alle würden sagen, wofür ist das gut? Das sieht niemand, die Wände und der Dach sehen alle, aber Fundament, wer sieht das schon? Und viele denken, warum Jüngerschaft? Warum ist es ne, so wichtig? Wer sieht schon das? Was bringt das ja konkret? Ne? Ja, das ist das Fundament. Die Jüngerschaft ist das Fundament für das, was danach kommt. Und wenn ein Fundament ja ganz solide ist, dann können wir ein ganz großes Haus später bauen. Im übertragenen Sinn, ihr wisst, was ich meine. Und was wir auch erklären müssen, ist, dass ja Jüngerschaft nicht ein Bibelkurs ist. Ich sage meinen Jüngern, warum nenne ich das hier nicht Bibelkurs? Weil ja in einem Bibelkurs, man denkt, ein Kurs ist eine Schulung, wo die Leute da hingehen und sich hinsetzen und da ist ein Lehrer, der redet und die Leute machen sich Notizen, die Schüler machen sich Notizen und so weiter und am Ende schlagen das Buch wieder zu und gehen nach Hause. Aber so soll es nicht sein in der Jüngerschaft. Die Jüngerschaft ist immer wie ein Flugzeug mit 2 Flügeln. Das eine ist das Kenntnis, das andere ist die Praxis, Theorie und Praxis. Die Bibel studieren, verstehen und auch sie tun. Und dafür brauchen wir ja unseren Mentor, unseren jüngeren Ausbilder, der uns hilft, diese Theorie in der Praxis umzuwandeln. Wie in einer Ausbildung. Ne? Der Ausbilder, der guckt, ob der Auszubildende wirklich verstanden hat und das dann auch so richtig tut. Das ist ja ne, meine Aufgabe im Moment und später eure Aufgabe, wenn ihr selber Jünger habt. Gut, nächste Woche machen wir hier weiter, die erste Schulung. Nächste Woche diese Überschrift, die erste Schulung. Halleluja, Amen.